So, ich freue mich auch heute bei euch zu sein. Es ist schon circa ein halbes Jahr her, wo ich hier das letzte Mal war und seitdem ist einiges passiert, aber ich werde mich nur ganz kurz fassen. Es ist so, dass ich jetzt im Sommer meine theologische Ausbildung in Wilmersen bei Neues Leben abgeschlossen habe und jetzt seitdem in Köln wohne und dort weiter auch beim BSB in Bonn mein Masterstudium mache. Das ist das, was ich zurzeit so als für mich neu erlebt habe. Wie schon angekündigt worden ist, werde ich einfach nur eine Fortsetzung machen von dem, was ich vor einem halben Jahr hier mal gepredigt habe. Um einfach mal ganz kurz nochmal zu wiederholen, worum es ging. Es ging um das Buch von Richter, Kapitel 13. Richter, das nachfolgende Buch von Josua. Und es ging um ein Paar, das nicht von großer Bedeutung war, das ein Problem mit sich trug. Eine Frau, die unfruchtbar war, die kein Kind gebären konnte. Und zum anderen ging es natürlich immer wieder, wie man das auch hört, vor allem im Alten Testament, dass Israel in Sünde gewesen war und sich von Gott getrennt hatte. Und es ging darum, dass es um eine Gotteserscheinung ging, die der Frau begegnete und ihr ein Kind verhieß, der ein Nazireer sein würde. Nazireer ist ein Gottgeweihter, ein Gottesmann. Und die Verheißung hat sich realisiert. Und es war halt so, dass zuletzt, also in Richter 13, Vers 1, 24, von der Geburt von Simson gesprochen wurde. Es ist so, dass in der ganzen Geschichte von Richter 13 eigentlich nirgendwo von Simson gesprochen wird, obwohl es eigentlich um Simson geht. Sondern nur in Vers 24 von Richter 13 heißt es, Simson wird geboren. Und was ich letztes Mal damit sagen wollte, ist, dass wir von Gott in gewissen Situationen gesetzt werden oder in einer Stadt oder an einem Ort, ohne wirklich zu wissen, was an diesem Ort alles passiert ist. Simson konnte nicht wissen, dass er geboren worden ist, als der Retter, als der Befreier von Israel zu sein. Aber das Einzige, was Simson wusste, ist, dass er geboren wurde. Er konnte nicht wissen, durch was alles seine Eltern gegangen sind, durch all die Schwierigkeiten. Aber Simson wurde geboren. Und manchmal wissen wir auch nicht alles, was in einer Stadt, an einem Ort alles passiert ist. Aber wir sind von Gott dort gesetzt, geistig gesehen, perfekt im richtigen Zeitpunkt. Und deswegen ist letztlich unsere Gegenwart, wo auch immer wir sind, wo auch immer uns Gott gesetzt hat, nicht von Zufall geprägt, sondern Gott hat uns dorthin gesetzt, weil er weiß, was alles in der Stadt, an dem Ort, in den Familien passiert ist. Und deswegen ist unsere Gegenwart kein Zufall, vor allem auch die Gemeinde hier an diesem Ort. Und ich werde mit dem Vers 25 da fortsetzen. Wir werden heute drei Aspekte von Simson in Betracht nehmen. Und Vers 25, da heißt es, also Richter 13, Vers 25, und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Sorea und Estaol. Wichtig ist nochmal auf jeden Fall vor Augen zu haben, dass das Volk Israel unter der philistischen Unterdrückung ist. Es ist nicht so, dass Israel deportiert worden ist, dass Israel weggenommen worden ist von ihrem Land, sondern in ihrem Land sind sie Gefangene von den Philistern. Und es ist vielleicht mit einem anderen Bild vielleicht darzustellen, es ist so, als würde man zu Hause sein, bei dir zu Hause. Und ich denke mal, jeder zu Hause, wenn man bei sich zu Hause ist, ist es Privatsphäre, vor allem in gewissen Zimmern, in gewissen Gebiete im Haus hat man nicht einfach hinzugehen. Und stell dir vor, man kann sich vorstellen, dass eine fremde Person bei dir zu Hause ist und dir sagt, wie es lang zu gehen hat. Und dir sagt, was du zu tun hast, was du zu machen hast. Es ist sehr merkwürdig, es ist unangenehm. Und wenn man vor allem selber in seinem eigenen Haus oder jetzt hier wie Israel in seinem eigenen Land nicht frei leben kann. Das ist ein Stück weit die Situation von Israel. Sie sind nicht frei, sie leben in Israel, aber sind unter der Unterdrückung der Philister. Und hier die Begrifflichkeiten Lagerdamm zwischen Soreah und Eshtaol ist der südliche Bereich von Israel. Aber worin es mir heute mehr geht, ist um das, was hier in Vers 25 steht, dass der Geist Gottes ihn anfing zu treiben. Ich weiß nicht, ob wir mit dieser Begrifflichkeit etwas anfangen können, wenn es heißt, der Geist Gottes trieb ihn. Oder ist es etwas, was wir heute noch sagen, dass der Geist Gottes mich antreibt? Das hört sich eigentlich sehr, sehr geistig an. Und wenn einer sagt, ja, an diesem Tag war ich da und der Geist Gottes hat mich getrieben, hört man das so, aber was meint man wirklich damit oder was ist darunter zu verstehen, wenn es heißt, dass der Geist Gottes einen antrieb? Zur Parallelstelle im Neuen Testament, da ich letztlich eigentlich immer im Alten Testament oder öfters bin, in Matthäus 4 ist es, da heißt es, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste trieb. Und hier heißt es, der Geist Gottes trieb Simson. Das Wort, das hier steht für treiben, also im Hebräischen bedeutet in anderen Worten, dass der Geist Gottes ihn anstoßte, also einen Anstoß, einen Schubs gab, etwas zu tun. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn man darüber spricht, dass der Geist Gottes einen antreibt oder einen getrieben hat, etwas zu tun, geht es letztlich um einen Stoß, in anderen Worten vielleicht um eine Überzeugung, um etwas, was man spürt in seinem Herzen, dass man etwas tun muss. Man weiß, dass zum Beispiel eine Last in deinem Herzen ist, ein Brennen vielleicht, es kann unterschiedlich sein, und du weißt in deinem Herzen, du musst jetzt oder du solltest etwas machen. Und dass du etwas machen sollst, was vielleicht als Last in deinem Herzen ist, bedeutet nicht unbedingt, dass du ganz genau all das Wissen hast von dem, was du eigentlich tun musst. Und es ist manchmal ein Ringen. Und vor allem sagt man sich, okay, vielleicht bin ich 20 Jahre Christ, vielleicht bin ich 15 Jahre Christ, vielleicht auch etwas weniger. Und ich habe schon so oft erlebt, gespürt, was es bedeutet, wenn der Herr mich zu etwas geleitet hat. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man immer wieder sensibel ist zu dem, was der Geist Gottes machen möchte. Vielleicht hat er es einmal, zweimal gemacht, vielleicht will er das ein drittes Mal machen. Gott bleibt nicht stehen, Gott ist Dynamik. Und wenn sein Reich Gottes gebaut wird, wenn das Reich Gottes gebaut wird, dann hat es eine gewisse Dynamik. Und diese Dynamik geschieht durch den jeden, durch jegliche Brüder und Geschwister in der Gemeinde. Ich glaube, am Anfang haben wir darüber gehört, das Reich Gottes ist unter uns. Wie erfahren wir Gott? Ist das mehr nur eine passive Handlung, wo ich da bin und bete und Gott mache und tue? Oder ist es auch zum anderen, dass ich aufstehe und gehe, wie Jesus sagt, gehe, gehe, so oft wird im NT gesagt, gehe und mache aus allen Nationen ein Jünger. Aber wie es aussieht, in welcher Form, kann jegliche verschiedene Formen sein. Aber ich glaube, dass eines der Wege, wie wir es erleben, Reich Gottes zu bauen oder Reich Gottes zu erleben, ist, wenn wir uns sensibel machen auf das, was der Geist Gottes möchte. Und ich denke, dass jeder von, der hier sitzt, auch darüber nachdenken kann, wo oder was möchte der Geist Gottes durch dich bewirken. Was hat er schon vielleicht in dir als Last gelegt? Was soll durch dich geschehen? Bei Simson war es, dass er in das Gebiet des Feindes geführt wurde. Der Philister, in anderen Worten. Aber lasst uns weiterlesen. Bevor wir weiterlesen, möchte ich kurz von einer Begebenheit erzählen. Ich kann mich erinnern, dass es für eine längere Zeit war, als wir in Gummersbach in der Evangelisation gewesen waren. Und es gab zwei Leute, also es gab zwei jüngere Leute, die ihr Leben an Jesus übergeben hatten. Und wir waren in der Stadt, aber mir fehlte eine Person von der Gemeinde von Gummersbach, die an die ich die zwei Leute abgeben könnte oder von, wo ich zumindest die Adresse bekommen könnte, um den zwei Personen zu sagen, wo sie halt sonntags hinzugehen hätten. Und komischerweise in diesem Augenblick habe ich keinen von der Gemeinde gefunden oder irgendwie gesehen im Blickwinkel. Keiner war in meinem Blickwinkel. Aber ich wusste, wir waren irgendwo alle verstreut und in dem Augenblick, wo ich jemanden brauchte, war keiner da. Und ich war da und schaute links, rechts und ich verzagte so ein bisschen und sagte, ja, wie soll es weitergehen? Und es ist so, dass ich den eigentlich nur aus dem Bauchgefühl gesagt habe, okay, schaut, die Gemeinde muss hier irgendwo in der Ecke irgendwo sein. Aber irgendwo habe ich die dann verloren, weil die weitergehen mussten. Aber was interessant war, ist, dass zur gleichen Zeit, in der ich nach jemandem gesucht hatte, eine Person von der Gemeinde mich im Blickwinkel hatte. Und sie hatte den Eindruck, sie wusste, dass sie eigentlich nur zu mir hinkommen musste. Aber sie wusste nicht, wieso. Sie hatte einfach diesen Eindruck von weiter. Sie sah mich und erzählte mir dann, als ich dich sah, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich zu dir kommen musste. Aber sie wusste nicht, wieso. Dann sage ich, ganz genau, das habe ich gedacht, das habe ich gewollt. Und es war mir wichtig in dieser Person, in dieser Zeit, dass du da gewesen wärst, weil ich nach einer Person gesucht habe, die mir zumindest die Adresse von der Gemeinde gegeben hat. Und ich sehe darin letztlich, der Geist Gottes führte sie oder gab in ihr eine Last. Sie wusste nicht unbedingt, wieso. Aber sie hat das nicht gemacht. Und in dem Augenblick ging etwas verloren. Und ich sage, was ich damit sagen möchte, ist, dass der Geist Gottes uns etwas auf dem Herzen legt, wie auch immer es in welcher Form, wie auch immer es aussieht, bedeutet nicht immer unbedingt, dass wir es tun. Manchmal kann man auch daran vorbeigehen. Aber der Wille Gottes ist, dass wir natürlich das ausführen. Richter 14, Vers 1 bis 4. Und Simson ging nach Timnat hinab, und er sah in Timnat seine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst und eine Frau nimmst von den Philistern, die unbeschnitten sind. Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. Vers 25, das ich am Anfang angesprochen habe oder gelesen habe, heißt es, dass der Geist Gottes Simson führte. Und meistens, wenn wir davon hören oder wissen, dass der Geist Gottes einen führt, bedeutet das als logische Konsequenz, dass etwas Geistiges herauskommt. Ist es nicht so, dass der Geist Gottes dich führt und dass letztlich etwas Geistiges herauskommt? Vielleicht, wenn der Geist Gottes dich führt, erwartet man direkt, dass vielleicht Menschen ihr Leben an Jesus übergeben oder dass irgendetwas direkt vielleicht passiert, was geistig ist. Aber ganz im Gegenteil sehen wir hier im Leben von Simson, der Geist Gottes führte ihn in das Gebiet der Philister. Und was begegnete er? Er begegnet eine Frau. Und diese Frau möchte er zur Heirat nehmen. Etwas, was eigentlich gegen das Gesetz ist. Wieso? Die Eltern sind da und verstehen Simson nicht und sagen, wie kann es sein, dass du eine Philisterin, eine Unbeschnittene, ein abwertender Begriff, eine Unbeschnittene zu deiner Frau nehmen möchtest. Das geht doch gar nicht. Und in Vers 4 heißt es, dass Vater und Mutter nicht erkannten, dass das, was gerade geschieht, vom Herrn kam. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Heirat mit einem Ungläubigen im Willen Gottes ist. Das ist ein Fall. Paulus spricht ganz klar und deutlich, dass wir in dem Sinn, ein Christ sollte mit einem Christ heiraten. Aber wir sehen, dass Gott manche Situationen gebrauchen kann, die menschlich gesehen nicht nach unseren Vorstellungen ist oder manchmal vielleicht sehr konträr aussieht, um letztlich seinen Willen auszuführen. Zum einen haben die Eltern recht, Mutter und Vater, dass es sich nicht gehört, eine Unbeschnittene zu nehmen. Aber ich glaube, für diesen Augenblick, auch wenn es nicht explizit hier steht, waren die Eltern vielleicht geschockt, konnten die Situation nicht mehr einordnen, und erscheint so, als würde das, was sie eigentlich wissen, in Richter Kapitel 13, dass es ein Nazirer sein wird, dass es ein Gottesmann sein wird, dass er Israel befreien wird, dass all das, was sie gehört haben, auf einmal in der Gegenwart ganz gegensätzlich ist. Was geschieht? Er, der eigentlich ein Mann Gottes ist, man würde sagen, verirrt sich und nimmt eine Philisterin zur Frau. Und ich glaube, dass es genauso auch in unserem Leben geschieht. Vor allem, wenn wir wissen, dass wir etwas für den Herrn zu machen haben, etwas auszuführen haben, dass auf einmal eine Phase anbricht, weil wenn der Geist Gottes einen führt, diese Anfangsphasen ist voller Emotion, voller Freude. Der Herr hat mich geführt, etwas zu tun. Aber was ist, wenn auf einmal die Situation sich umdreht und man merkt, dass gegenwärtig die Sachen nicht mehr wirklich so aussehen, als würde es vom Geist Gottes geführt sein. Wenn es nicht mehr so aussieht, als würde es geistig sein. Und die Eltern, vor allem von Simson, konnten die Situation nicht mehr einordnen. Was geschieht mit Simson? Was macht gerade Simson? Vielleicht sind es auch gewisse Fragen, die man sich stellt, nachdem man etwas getan, gemacht hat. Wo führt das eigentlich gerade hin? Was begonnen worden ist? Vielleicht stellt man sich viele Fragen. Aber Gott erlaubt solche Situationen, die wir menschlich nicht einordnen können. Die Eltern haben alles an Informationen über Simson und wissen alles, was über sein Leben geschehen wird. Er wird Israel befreien, er wird dies machen. Gott hat ihn so viel verheißen. Aber auf einmal sieht die Situation ganz anders aus. Aber Gott gebraucht trotzdem diese Situation, um seinen Willen auszuführen. Wenn es eine Person in meinem Leben gibt, die über vieles in meinem Leben weiß, und das ist meine Mutter. Meine Mutter, die ein Stück weit meine Berufung mit Gott verfolgt hat und weiß in dem Sinn, ja, was verheißen worden ist und was sie glaubt, was Gott machen wird und so weiter. Das ist meine Mutter. Aber es gab eine Phase in meinem Leben, für sie ist es so, dass sie weiß, wenn ich predige, wenn ich das mache, dann bin ich gerade in dem Weg, mache ich gerade das, was ich eigentlich zu tun habe. Ist sie beruhigt und sie weiß, ich mache das. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich durch Schwierigkeiten gegangen bin und es war nicht leicht für mich. Und es war so, dass ich angefangen habe, Musiktexte zu schreiben. Also ich bin nicht der geborene Musiker. Und ich habe es auch nie immer so gemacht. Ich war mehr der Passive. Aber auf einmal kam es so, dass ich angefangen habe, einfach Musiktexte zu machen. Und ich habe dann angefangen zu singen, ein bisschen zu rappen, um das auszudrücken, was ich erlebe. Und ich habe das vor ein paar Leuten vorgetragen, Es klang gut, war gut und das ermutigte mich natürlich auch weiterzumachen. Und ich spürte einfach, wie Gott mich auch darin weiter gebrauchte, um eine Botschaft weiter zu vermitteln und so weiter. Aber meine Mutter, die dann auf einmal sah und immer wieder hörte, dass ich mich sozusagen in der Musik verloren hatte. Es war so, als würde ich nur noch Musik machen. Und sie konnte die Situation nicht mehr einordnen und sagte, wie, du machst jetzt Musik jetzt die ganze Zeit, weißt du, mit der Predigt und so weiter und so fort. Sie konnte nicht verstehen, dass in dem Augenblick etwas anderes dran war. Und für sie, in ihren Augen, war ich auf einem Weg, der nicht wirklich vielleicht im Willen Gottes war. Aber ich wusste für mich, ich musste das tun. Wieso, wusste ich auch nicht. Aber es kam einfach. Und ich sage so, dass vom Geist Gottes geführt ist. Meistens ist es so, wenn man sagt, dass der Geist Gottes einen führt, dass man es meistens im Nachhinein ist. Und ich machte es und ich erlebte und spürte es, es ist ein Segen. Und da, ich konnte viele Jugendliche erreichen, auf der Straße auch weiter und ich merkte, es wurde ein Segen. Und erst jetzt erkennt meine Mutter und sagt, ja, es ist schön, es ist gut, was du machst. Aber die Gegenwart für sie entsprach etwas ganz anderem. Der letzte Aspekt von Simson. Vers 5 bis 9. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, so dass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hat doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nichts, was er getan hatte. Als er nun hinabkam, redete er mit der Frau und sie war in Simsons Augen recht. Und nach etlichen Tagen ging er wieder hin, um sie zur Frau zu nehmen. Und er bog einem Weg ab, um das Aas des Löwen anzusehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm und Honig in dem Körper des Löwen. Und er nahm davon in seine Hand und aß davon unterwegs. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen davon und sie aßen auch. Er verriet ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen genommen hatte. Wir bekommen sehr viel Information in Vers 5 bis 9, aber ich möchte mich auf zwei Gedanken in diesem Vers beschränken. Zum einen, was mir stark hervorkommt, ist immer wieder die Eigenschaft, in der Simson lief. Er war eine Person, der nicht seinen Mund aufmachte und viel sprach, weil für ihn war es so, dass das, was er sah und was er dachte zu tun, immer richtig war. Er geht, nimmt eine Frau, eine Philisterin und informiert praktisch einfach nur seine Eltern. Ich werde sie zur Frau nehmen. Also es gibt kein Gespräch unter ihnen, aber er sagt, das mache ich und so ist das. Und zum anderen ist es so, dass Simson nicht viel darüber sprach, über die Dinge, die er erlebte. In Vers 6 heißt es zum einen, er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hat. In Vers 9 heißt es, er verriet ihnen aber nicht, dass er den Honig und so weiter getan hat. Also es kommt stark hervor, dass er eine Person oder von der Persönlichkeit jemand ist, die nicht unbedingt immer davon erzählt, was er erlebt. Ganz gegensätzlich zu Josef, der träumt und der seinen Eltern, seiner Familie erzählt, hier, ich habe dies und jeniges erlebt. Simson ist ganz anders. Eine Person, die sehr diskret ist. Vielleicht demütig, aber diskret ist. Jedenfalls ist es eine Person, die nicht viel von seinen großen Taten erzählt. Warum sage ich von großen Taten? Weil zum einen ist es so, dass man nicht jeden Tag einen Löwen wie ein Böcklein zerreißt. Die Bibel sagt, durch den Geist Gottes zerriss er ein Löwe wie ein Böcklein. Zum einen wandelte er oder war er eine Person, die nicht gerade immer davon erzählte, was er erlebte. Aber zum einen ist zu sehen, dass er auch irgendwo in der Kraft Gottes oder vielleicht auch in anderen Worten im Übernatürlichen mit Gott gewandelt ist. Und ich glaube, dass es eine Balance ist, die auch für uns heute in der Gemeinde, denke ich mal, wichtig ist. Zum einen, einen Charakter zu haben, der gegensätzlich ist von Hochmut. Jemand oder dass wir Personen sein können, die auf dem Boden bleiben können, trotz der Erfolge, trotz der Erlebnisse, die man erlebt, individuell mit Gott. Aber auf der anderen Weise oder auf der anderen Seite auch im Übernatürlichen mit Gott wandelt. Es ist so, dass die Bibel zum einen sagt, in Markus 16, das folgende Zeichen, denen folgen werden, die glauben werden. In meinem Namen werden sie krank heilen, werden sie dies machen. Und ich glaube, dass es manchmal auch eine Seite ist, die die Gemeinde vielleicht auch verliert. Vielleicht formt man sich nur noch in den Charakter und versucht nur noch, einen gewissen Charakter zu haben. Und lass mich dir sagen, solange wir auf Erden sind, werden wir ständig unseren Charakter verändern müssen. Es ist wichtig. Es gibt immer wieder Dinge zu verändern, aber auf der einen Weise, auf der anderen Seite ist es wichtig, auch im Übernatürlichen zu wandeln. Ein kleines Beispiel, um das noch zu unterstreichen. Bei mir ist es so, dass ich auch sehr viel draußen unterwegs bin, auf der Straße und dort auch evangelisiere. Und ich erinnere mich, das war in Frankfurt, das war letztes Jahr, wo wir halt kontinuierlich draus waren, das Gespräch mit den Leuten gesucht haben. Und ich denke, dass es auch wichtig ist für eine Gemeinde, einfach sich bekannt zu machen, präsent zu sein, Gespräche mit Leuten zu haben. Und dann begegnete ich zwei Personen, das waren zwei Muslime. Und ich hatte mit denen gesprochen und dann ging es eigentlich mehr so ein Hin und Her. Ja, im Islam ist es so. Und dann sagt, ja, im Christentum ist es so. Es ging halt die ganze Zeit so hin und her und dann sprach ich halt von einem Zeugnis einfach, ja, wo ich erlebte, wie Gott gewirkt hatte und ja, eine kranke Person geheilt hatte. Und genau, und dann fragte ich einfach mal spontan, wie sieht das aus? Geht's dir gerade körperlich gut oder geht's euch gut? Also kann man einfach mal beten, um zu sehen, was einfach Jesus machen wird oder machen kann, in anderen Worten. Sie sagte ja und sie hat der Person sagte, dass sie meistens immer, ich meine, so Schmerzen an den Gelenken hatte, ja, hier am Arm, an den Knien und das kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder und die Ärzte haben alles versucht und so weiter und es ist zu keiner Veränderung gekommen. Ich habe gesagt, okay, lass einfach mal schauen, was Jesus machen wird. Und wenn man solche Schritte wagt und geht, im Inneren stellt man sich natürlich immer wieder Fragen, wird es passieren, wird es nicht passieren, was passiert. Aber es ist halt Glaube. Und ich habe halt gesagt, lass uns einfach beten. Und das hat gepasst. Zu dieser Zeit hatte sie wirklich auch sehr starke Schmerzen. Ich habe einfach gebetet, Jesus, später einfach um Heilung, dass du da Heilung schenken kannst, wo die Ärzte es nicht gemacht haben, geschafft haben. Ja, und als ich gebetet hatte, zweimal für die, blieb sie auf einmal stehen und schaute ihre Schwester, das war ihre Schwester, an und war erstaunt und die Schwester schaute sie an und meinte, und die Schwester war, was ist los? Und dann sagte sie, ja, ich spüre diese Schmerzen nicht mehr. Und sagt, nee, wirklich? Und dann sagt, ja, wirklich, ich spüre diese Schmerzen. Und für sie war es ein großes Zeugnis zu sehen, dass Jesus in ihrem Leben auch gewirkt hat. Ich glaube, ich erzähle dieses Zeugnis, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch als Gemeinde Glaubensschritte gehen. Es ist wichtig, wenn wir Reich Gottes bauen, dass wir Glaubensschritte gehen, um auch übernatürlich zu erfahren. Weil von nichts kommt nichts. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wenn wir auch Gott erleben wollen, dass man auch manche Schritte wagen muss, die auch offensiv sind, die auch Glauben beinhalten. Natürlich kommt es letztendlich von dem an, was Gott machen wird oder machen möchte, aber er gebraucht und honoriert auch in öfteren Fall auch unseren Glauben. Ich habe über drei Aspekte gesprochen. Zum einen, wenn der Geist Gottes dich führt, wenn der Geist Gottes dir eine Last gibt, dann tue es, mache es. Es ist wichtig, Vielleicht sieht die Gegenwart in vielen Fällen auch nicht immer so aus, wie man es denkt, zu wissen, zu hoffen, wie der Geist Gottes dich geführt hat. Man hat etwas begonnen oder man spürt einfach, dass die Gegenwart nicht übereinstimmt mit dem, was wirklich als Verheißung da ist. Und zum anderen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zum einen auch einen Charakter haben, den Simson hatte, nicht zu prahlen, nicht hochmütig zu sein, nicht unbedingt von spektakulären Sachen immer zu prahlen zu reden. Aber zu anderen ist es auch, solche Dinge wieder zu erleben. Und solche Dinge erleben wir, wenn wir Glaubensschritte machen. Und Gott honoriert solche Dinge. Genau. Amen.